Bist du schon mal so begeistert von irgendjemandem gewesen, dass du wirklich verrückte Sachen gemacht hast? Stundenlang in einer Schlange stehen, um eine Berühmtheit zu sehen, zum Beispiel. Oder mitten in der Nacht aufstehen, um im Fernseher zu sehen, wie dein Sportheld irgendwo am anderen Ende der Welt Weltmeister wird. Schon gemacht. Oder am Bildschirm gefesselt warten, bis der Kartenverkauf für das Popkonzert eines Superstars losgeht, weil es nach wenigen Minuten schon ausverkauft sein wird. Schon mal sowas gemacht? Schon mal so begeistert von jemandem gewesen? Ich weiß nicht, ob ihr die Fußball-Europameisterschaft verfolgt. Bestimmt, denke ich, ne? Da kann man gut sehen, wie weit die Verehrung von Promis manchmal geht. Ne, vor einer Woche spielte Cristiano Ronaldo mit Portugal in Dortmund und viermal versuchten Fans, sogenannte Flitzer, durch die Security zu brechen, um das Spielfeld zu betreten und zu Ronaldo zu kommen. Ne, um ihn einfach kurz anzufassen oder noch besser ein Selfie zu machen. Und auch nach dem Spiel hatten die Sicherheitskräfte die größte Mühe, um Ronaldo zu schützen. Alle wollten zu ihm kommen, ne, Cristiano Ronaldo begegnen. Das wäre für viele Fans das Höhepunkt ihres Lebens. Wenn ich ihn doch noch kurz berühren könnte. Mich erinnert das an Jesus. Ich weiß nicht, wie bewusst ihr das ist, aber Jesus war, während er durch Israel zog, ein absoluter Superstar. Wo auch immer er war, aus allen Richtungen kamen tausende Leute, um ihm zu begegnen. Um seine Stimme zu hören, sein Gesicht zu sehen, ja, ihn vielleicht sogar anzufassen. Ich glaube, dass Gott seinen Sohn sehr bewusst in ein Pre-Selfie-Zeitalter zur Erde geschickt hat, sonst hätte er sie gar nicht ausgehalten. Wir haben vorher in Lukas gelesen, wie Jesus Jericho besucht. Auch da trifft er eine große, äußerst begeisterte Volksmenge. Alle wollen zu ihm. Lukas berichtet aber von zwei Männern, zwei Flitzer, könnte man sagen, die noch einen Schritt weiter gehen, um Jesus sehen und treffen zu können. Ne, erst außerhalb der Stadt schreit ein Blinder mit der ganzen Kraft seiner Lungen, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und wenn die Leute sagen, dass er still sein soll, schreit er noch viel lauter. Und dann in der Stadt findet ein kleiner Mann einen kreativen Weg, um Jesus trotz der riesigen Volksmenge sehen zu können. Wie ein Flitzer, der eine Möglichkeit sieht und es auf das Spielfeld schafft. Letzten Sonntag haben wir uns mit dem ersten Mann, Bartimäus, beschäftigt. Und heute möchten wir uns die Geschichte von dem zweiten Mann, Zachäus, angucken. Und es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Zachäus ist der oberste Zolleinnehmer in Jericho und sehr reich, sagt unser Text. Das Neue Testament erwähnt den Job des obersten Zolleinnehmers nirgendwo anders. Zachäus muss auf jeden Fall sehr wichtig gewesen sein. Jericho war auch eine sehr wichtige Stadt auf der Ost-West-Handelsroute. Und es war die Aufgabe von Zolleinnehmern, für den römischen Staat Steuer auf die Waren im Handelsverkehr zu erheben. Sie bekamen dafür keinen Lohn, sondern erhöhten den Steuerbetrag mit einer, ich sag mal, Provision für sich selber. Echt ein Beruf, um reich zu werden. Aber weil die Zolleinnehmer für die Römer arbeiteten und oft zu viel Geld fragten, hatten sie ein sehr schlechtes Ansehen. Der Gegensatz zwischen Zachäus und Bartimäus hätte nicht größer sein können. Der eine ein Bettler, der andere stinkreich. Ich denke, dass es kein Zufall ist, dass diese beiden Geschichten direkt nacheinander in der Bibel stehen. Jesus ist da für die Ärmsten, und für die Reichsten. Das umfasst ja alle Menschen. Von arm bis reich. Jeder kann zu Jesus kommen. Gleichzeitig sind Reichtum und Armut auch nicht so unterschiedlich. Sowohl ein Reicher als auch ein Armer befindet sich ganz am Rand der Gesellschaft. Er gehört nicht zu der großen Masse von Menschen. Er ist nicht normal. Ich glaube, dass solche Menschen deswegen oft besser einsehen, wie hart und ungerecht und leer das Leben oft ist und wie dringend wir etwas mehr, etwas Höheres brauchen. Die Volksmenge wird in der Bibel oft ziemlich negativ dargestellt. Die wollen nur essen, trinken und coole Wunder sehen. Sie denken nicht über das Leben nach. bedeutungsvolle Begegnungen hat Jesus fast immer mit Menschen, die sich irgendwie am Rand der Gesellschaft befinden. Zachäus ist also sehr reich, sehr wichtig und auch sehr klein. Und das Vierte, das über ihn gesagt wird, er möchte unbedingt sehen, wer dieser Jesus ist. Vers 3. Er hat anscheinend schon über Jesus gehört, so wie die meisten Menschen, und er hatte eine große Sehnsucht nach ihm. Es wird nicht gesagt, warum. Er braucht nicht unbedingt Heilung, so wie Bartimäus. Oder vielleicht doch, vielleicht braucht er innerliche Heilung. Vielleicht sieht er ein, dass sein Reichtum ein Verstoß gegen Gottes Fürsorge für die Kleinen, Schwachen und Armen ist. Vielleicht hat er erkannt, dass Geld auch nicht glücklich macht und sucht er verzweifelt echte Erfüllung. Wir können nur spekulieren. Auf jeden Fall, er sehnt sich nach Jesus. Die Volksmenge steht aber im Weg. Ne, wortwörtlich, Vers 3, die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Das ist wieder typisch. Erst versuchte die Volksmenge, Bartimäus von Jesus fernzuhalten. Ne, hör auf zu schreien. Und jetzt blockieren sie wieder einem potenziellen Jesus-Nachfolger den Weg. Nicht bewusst vielleicht, aber immerhin. Sie sind so auf Jesus fixiert, dass sie nicht sehen, wer ihn wirklich braucht. Ich kenne einen ehemaligen Direktor von einer Missionsgesellschaft, lustigerweise selber auch sehr klein, der diese Geschichte immer nutzt, um Gemeinden einen Spiegel vorzuhalten. Er sagt, als Gemeinde kann man auch die Sicht auf Jesus versperren. Wir können so mit unserer Gemeinschaft beschäftigt sein und mit unserer Verehrung von Jesus. Wir können so sehr in einem Kreis um Jesus stehen, mit unserem Rücken zur Welt, dass wir es nicht sehen, wenn da jemand Neues kommt und Jesus begegnen möchte. Zum Glück ist Zachäus Sehnsucht nach Jesus so groß, dass er sich nicht von der großen Volksmenge entmutigen lässt. Genauso wie Bartimäus. Bartimäus fing an, immer lauter zu schreien. Zachäus findet einen Maulbeerfeigenbaum und klettert hoch. Das muss erniedrigend gewesen sein. So ein wichtiger Mann, so ein reicher Mann, da oben im Baum. Das ist doch peinlich. Wir erwarten, dass wichtige Menschen sich wie wichtige Menschen benehmen. Und wenn sie das nicht machen, ist das peinlich. Oder fake. Ne? So ein Versuch, um rüberzukommen wie normale Menschen, obwohl sie es offensichtlich nicht sind. Aber Zachäus ist authentisch. Und er zeigt im Baum, dass er sich selber nicht für den Wichtigsten hält. Er erniedrigt sich und erkennt, Jesus ist größer. Für Jesus klettere ich auch in einen Baum, wie peinlich das auch ist. Allein in der Tatsache, dass er in den Baum klettert, kann man schon Übergabe sehen. Er legt seinen Status, seine Würde ab und macht sich klein. Jesus kommt vorbei, blickt hoch und sagt, Zachäus, steig schnell herab, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Toll, oder? Richtig toll, diese Wörter. Jesus beantwortet Sehnsucht mit Sehnsucht. Zachäus steigt schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Zachäus wollte unbedingt Jesus sehen. Jesus möchte unbedingt zu ihm nach Hause kommen. In dieser Reaktion steckt so viel Liebe. Er sagt nicht nur, na gut, ich kann 5 Minütchen in meinem vollen Programm für dich freimachen. Oder hier sind meine Jünger, machen einen Termin für nächsten Monat. Nee, so dringend wie diese Begegnung für Zachäus ist, so dringend ist sie auch für Jesus. Steigt schnell herab. Und das ist eine sehr wertvolle Wahrheit aus dem Evangelium. Jesus beantwortet Sehnsucht immer mit Sehnsucht. Wenn du dich nach Jesus sehnst, darfst du dir sicher sein, dass er die Tür nicht vor deine Nase zuknallt. Nee, er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich hoffe, dass das alle hier ermutigt, immer wieder zu Jesus zu kommen. Ob neu im Glauben, alt im Glauben, uralt im Glauben oder gar noch nicht gläubig. Komm zu Jesus. Zachäus macht das. Er kommt sofort vom Baum herab und voller Freude, Vers 6, nimmt er Jesus bei sich auf. Voller Freude. Kennst du diese Freude? Wie fühlst du dich, wenn du Jesus begegnest, zum Beispiel im Gebet? Gibt es dir Freude? Ich muss ehrlich sagen, dass ich selber oft traurig oder mehr so nachdenklich werde, wenn ich Jesus begegne. Weil ich in Jesus' Gegenwart immer so deutlich sehe und spüre, wie fehlerhaft ich bin. Und was alles noch repariert werden muss, sage ich mal. Aber fehlerhaft war Zachäus auch. Und trotzdem freut er sich sehr. Er war ein schlechter Mensch, der unehrlich reich geworden war und vielen Menschen Unrecht getan hatte. Aber er nimmt Jesus voller Freude auf. Das zeigt mir und fährt auch dir, dass unsere Begegnungen mit Jesus immer von Freude geprägt sein dürfen. Wenn ich Jesus begegne, steht nicht im Vordergrund, was ich alles falsch gemacht habe, sondern dass ich mich nach ihm sehne und er sich nach mir. So einfach ist es. Beten, reden mit Jesus, eine fröhliche Angelegenheit. Freue dich. Hast du jemals einen Flitzer gesehen, der es auf das Spielfeld geschafft hat, neben seinem Held stand, neben Ronaldo oder Messi oder Mbappé oder wer auch immer ein Selfie gemacht hat und der nicht gestrahlt hat? Das ist ja ein Wunder, ich stehe jetzt hier. Hat gestrahlt. Freue dich also. Ne? Jesus, dieser Superstar, ruft dich und möchte ein Selfie mit dir machen, beziehungsweise Zeit mit dir verbringen. Halleluja. Da kann man sich nur freuen. Wenn diese Freude fehlt, dann wärst du so wie die Volksmenge. Sie sehen nur das Negative. Sie ärgern sich. Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Guck doch mal, wie schlecht er ist. Weiß Jesus nicht, was er alles falsch macht? Lass ihn ihm erst mal zeigen, dass er sein Leben bessern kann. Dann können wir weiterreden. Aber das ist nicht die richtige Reihenfolge. Bei Jesus kommen erst die Sehnsucht und die Freude. Und erst danach wird an einem besseren Lebensstil gearbeitet. In 2 Wochen treffen wir uns am Schweriner See. Viele Menschen werden sich taufen lassen. Und ich hoffe, dass es ein Freudenfest wird. Menschen sehnen sich nach Jesus. Jesus sehnt sich nach diesen Menschen. Sie kommen zusammen. Das ist doch Freude pur. Da gibt es keinen Platz für Ärger. Oder für Gedanken wie, ne, was er alles gemacht hat. Ne, wie sie ihr Leben lebt und jetzt taufe. Pff, wie die miteinander reden, hast du schon mal gehört? Nichts, nichts davon. Nur Freude, Freude pur. Damit fängt alles an. Und dann nach der Sehnsucht und nach der Freude, dann kommt auch eine Umkehr in Zachäus Leben. Ich sage Umkehr, nicht unbedingt Bekehrung. Ich glaube, Zachäus hat sich schon im Baum bekehrt. Da erniedrigte er sich für Jesus als seinen Retter. Aber jetzt fängt er an, das in seinem Leben praktisch umzusetzen. Jetzt beginnt die Nachfolge. Genauso wie Bartimäus nach seiner Heilung auch Jesus nachfolgte. Ne? Zachäus sagt, Herr, die Hälfte von meinem Besitz, also nicht nur sein Geld, alles, was er hat, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es 4-fach zurückzahlen. Hoppla, plötzlich ist er nicht mehr so reich. Aber er versteht jetzt, was wertvoll ist und was nicht. Geld ist wertlos. Was wertvoll ist, ist, dass er gerettet ist. Und dass er das einsieht, ist ein Wunder. Genauso wie die Heilung von Bartimäus. Ist vielleicht weniger spektakulär, mehr innerlich, aber es ist ein Wunder. Weil kurz davor hatte Jesus noch gesagt, Lukas 18, wie schwer ist es doch für die Menschen, die Vieh besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es ist ein Wunder. Zachäus wird geheilt. Vorher hat er sich vor seinem Besitz, vor seinem Reichtum gebeugt. Jetzt beugt er sich vor Jesus. Ich denke, dass wir alle diese 3 Punkte, Sehnsucht, Freude, Nachfolge, in unserem Leben anwenden können. Wir sehnen dich nach Jesus, freu dich, wenn du ihm begegnest und folge ihm nach. Aber die Sachen funktionieren nur im Zusammenhang und in der richtigen Reihenfolge. Sehnsucht und Freude sind leer, wenn daraus keine konkrete Nachfolge entsteht. Aber Nachfolge ist eine schwere Last, wenn sie nicht aus Sehnsucht und Freude geboren wird. Dafür kannst du zu Hause nochmal drüber nachdenken. Nachfolge ist eine schwere Last, wenn sie nicht aus Sehnsucht und Freude geboren wird. Zum Schluss, Jesus beendet die Geschichte mit einer Art Mission Statement. Er sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, muss das auch unsere Mission werden. Verlorene suchen und zu Jesus bringen, damit er sie rettet. Das macht Jesus auch anders als Ronaldo. Ronaldo weiß nur, wie er einen Ball treffen muss. Und wenn du mal die Chance hast, ihn zu treffen, dann ändert dein Leben sich im Grunde genommen überhaupt nicht. Aber Jesus kann dich dagegen wirklich retten, dein ganzes Leben ändern, dir neuen Mut und echte Erfüllung geben. Also unsere Mission, Verlorene suchen und zu Jesus bringen, damit er sie rettet. Aber für diese Mission müssen wir uns als Gemeinde schon wesentlich anders benehmen, wie die Volksmenge in den Geschichten von Bartimäus und Zachäus. Wir finden keine Verlorenen, wenn wir zu Menschen am Rand der Gesellschaft sagen, hör auf zu schreien. Und wir finden keine Verlorenen, wenn wir in einem engen Kreis um Jesus stehen bleiben, ahnungslos, was hinter uns passiert. Lass rausgehen, zu den Armen, zu den Reichen, zu jedem, der dieses Evangelium hören möchte. Jesus sucht dich. Jesus sehnt sich nach dir. Komm, denn wer zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Amen.